Ja, vielen Dank für die sehr freundliche Einleitung. Es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein und die nächste Stunde mit euch zu füllen. Ich habe mir diesen Talk seit ein paar Jahren überlegt, beziehungsweise ist Teil einer Forschungsarbeit, die wir aktuell machen, und hat natürlich den etwas reißerischen Titel »Was ist gute Mobilität?« Eine sehr absolute Anmaßung, das sagen zu können, aber wir können uns dem auf jeden Fall mal nähern und das Ganze zumindest datenbasiert eingrenzen. Bevor wir in das Tool selbst gehen, möchte ich aber erstmal mit ein paar Nachrichten anfangen. Und zwar haben wir ein Problem. Wir haben nämlich diesen Klimawandel. Und ich habe in diesen letzten Wochen und Monaten habe ich immer mal wieder, wenn mir bei der Tagesschau was aufgefallen ist, habe ich diese Überschriften mitgenommen. Und es ist ganz interessant, weil wir haben so eine gewisse Breite von den Themen. Also Klimaschutzziele verfehlt, relativ simpel. Wir haben aber auch eine Hitzewelle. Der Artikel ist 1,5 Wochen her. Draußen ist plötzlich keine Hitzewelle mehr. Das sind die Extreme, die hinten ran spielen. Aber es gibt auch Volksbegehren wie Berlin autofrei, ist gescheitert. Gleichzeitig gibt es einen Tankrabatt, der Autofahrer subventioniert. Oder vielleicht auch gleich eine Senkung der Luftverkehrssteuer. Also wir merken, da ist irgendwas im Argen. Das ist der Artikel von letztem Jahr. Deutschland-Ticket soll ab Januar 63 Euro kosten. So ist es auch gekommen. Und gleichzeitig gibt es viele Leute, die aufs Auto angewiesen sind, mangels Alternativen. Also wir merken, hier ist irgendwas, das nicht so ganz richtig funktioniert. Und das ist das, was ich mir die nächste Stunde mit euch angucken will. Man kann nämlich erstmal die Frage machen, was hat denn das überhaupt mit Mobilität zu tun? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Wir haben in Deutschland dieses Ziel, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und vielleicht erstmal mit der positiven Nachricht, wir sind gar nicht so schlecht dabei. Wenn wir uns angucken, 1990 waren wir bei 1,253 Millionen Tonnen pro Jahr und wir sind jetzt nur noch bei 650 Millionen Tonnen. Ein großer Beitrag davon ist die Energiewende. Das bedeutet, dass wir einfach immer mehr Strom aus Erneuerbaren produzieren. Selbst die Gebäude haben inzwischen ihre Emissionen halbiert. Aber wie ihr unten seht, der Verkehr hat keinen Anteil daran. Am Anfang, also er kratzt immer knapp unter den 200.000 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr. Und damit nimmt er am Anteil her sogar herzu. Das bedeutet, wir müssen irgendwas im Verkehr tun, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Und alles, was wir bisher gemacht haben, scheint nicht zu funktionieren. Ist vielleicht erstmal die negative Bilanz von außen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu adressieren. Das Verkehrsministerium in Baden-Württemberg hat sich Klimaziele gesetzt. Es gab auch mal die Sektorenziele deutschlandweit, falls ihr euch erinnert, die wurden gekippt, weil es hieß mit, man kann ja vielleicht in anderen Bereichen mehr rausholen aus dem Verkehr. Aber das Tolle bei den Klimazielen in Baden-Württemberg ist, dass sie versucht werden zu monitoren und zu überwachen. Das bedeutet, wir versuchen hier irgendwie eine Evaluation draus zu bekommen. Ich gehe die mal kurz mit euch durch, sind ja nur 5 Stück, aber sie sind ziemlich augenöffnend. Das ist der Anteil von elektrischen Autos, also von batteriebetriebenen Autos in Baden-Württemberg, wo man sagen könnte, das ist eigentlich das Einfachste, was man ändern kann. Die Leute kaufen regelmäßig ein Auto, kauf halt ein elektrisches Auto. Da hadern wir sehr weit an unserem Grenzwert. Das Ziel ist 35% bis 2030. Aktuell sind wir bei unter 5%. Wir wollen deutlich mehr Leute in den ÖPNV bekommen. Sehen wir auch, der wird relativ steil und wir sind jetzt schon noch mal ein halbes Jahr weiter. Auch das werden wir nicht hinbekommen. Wir wollen mehr Güter elektrisch, voll elektrisch transportieren. Das ist auch von Ende letzten Jahres, sind alles Daten vom Landesverkehrsministerium, die man erstmal zugutehalten muss, dass sie sich überhaupt messen lassen. Ansonsten wird sowas gerne totgeschwiegen. Auch hier sehen wir nicht so viel. Allerdings sieht man da diesen berühmten Knick, der so langsam nach oben geht. Das bedeutet, immerhin verändert sich was. Schlimmer wird es beim gefahrenen Kilometer von Autos und Lastwagen in Baden-Württemberg. Da wollen wir knapp 20% weniger bekommen bis 2030 und aktuell bewegen wir uns in eine entgegengesetzte Richtung. Das Einzige, was man so am bisschen positiv sagen kann, ist, dass wir jeden zweiten Weg selbst aktiv zurücklegen wollen. Da sind wir zumindest mal in die richtige Richtung. Es verändert sich allerdings seit einer Weile nicht mehr ganz so positiv, wie wir es gerne hätten. So. Das vielleicht erstmal so ein bisschen zur Motivation, warum wir denn eigentlich im Verkehr ein bisschen umdenken müssen oder in der Mobilität. Ich habe hier eine ganz kurze Slide für mich, dass ihr mich einordnen könnt. Das meiste wurde eben schon erzählt. Ich wollte noch einmal kurz erwähnen, ich habe meine Masterthesis über die Frage geschrieben, wer ein Hund die Mobilität beeinflusst. Was am Anfang ein sehr ironisches Thema ist, wo man denkt, ah ja, da kann man ja gar nicht so viel drüber machen. Aber falls euch mal, ihr könnt mal drüber nachdenken, 20% der Bevölkerung hat einen Hund und wie häufig ihr die im ÖPNV seht. Es gibt einfach so strategische Sachen, die nicht gut funktionieren, wo man natürlich auf Rücksichtsmaßnahmen denken muss, aber in manchen Verkehrsverbünden kostet ein Hund über 1.000 Euro im Jahr. So kriegen wir keine Mobilitätswende hin. Aktuell arbeite ich im Baden-Württemberg-Institut für nachhaltige Mobilität am Standort Karlsruhe und forsche da genau zu der Frage, was ich heute vorstellen möchte. Ich fange erstmal mit der sehr offenen Frage an, was ist denn eigentlich gute Mobilität? Da habe ich mal ein paar Bilder mitgebracht, zum Beispiel vom Frankfurter Kreuz. Da werden, glaube ich, jetzt die meisten von euch sagen, da ist zwar ganz schön viel mobil, aber gut ist es nicht. Hier ist nicht so viel mobil, dafür ist noch weniger gut. Das ist so ein ganz klassischer Parkplatz aus den USA, allerdings ein etwas älteres Bild, wie man daran erkennt, dass die ganzen Autos relativ klein sind. Ein Bild, das ich vor 2 Jahren gemacht habe am Kreuz Konz, da haben wir eben noch mal kurz drüber diskutiert, das ist dieser Umsteigebahnhof, wenn man von Rheinland-Pfalz nach Luxemburg will. Ich weiß nicht, gerade fährt kein Zug, aber auch sonst habe ich da nicht irgendwie das Gefühl, dass ich hier irgendwie, hier ist es toll. Das ist ein Radweg aus Ljubljana. Man kann ja auch mal ein bisschen über die Grenzen rausgucken. Ich war positiv überrascht, dass es Radwege gibt. Aber auch hier, man sieht es ganz hinten in der Distanz, da ist sogar eine Bushaltestelle auf der Fußgängerhälfte. Auch da kann man noch ein bisschen was nachsteuern. Das heißt, man kann erstmal die offene Frage stellen, war das gerade gute Mobilität? Vermutlich eher nicht. Es gibt auch Gegenbeispiele. Denkt man erstmal, das hier ist in Kopenhagen. Das ist diese ganz berühmte Radverkehrsbrücke. Jeder Verkehrsplaner hört regelmäßig darüber. Ich bin da mal mit meinem Hund drüber gelaufen. Keine Sorge, ich habe auch noch Katzen nachher in den Bildern. Das ist die Brücke, die man hier links sieht. Und ich finde dieses Bild ganz spannend. Das habe ich da aus dem Hotel gemacht, weil man einfach sieht, wie viel Platz eigentlich die ganzen Verkehrsträger einnehmen. Und gleichzeitig ist es irgendwie so ein, alle sagen, da ist es besonders toll. Ich weiß nicht, irgendwie ist da ganz schön viel Auto. Das nächste Bild ist einmal über die Grenze rüber nach Lund in Schweden, so eine kleine Studentenstadt. Das ist die einzige Tramlinie, die sie haben, aber sie haben immerhin eine Tramlinie. Alles total neu ausgebaut, vielleicht schon alles ein bisschen besser. Und als letztes, allein weil ich den Namen so toll finde, ist das Konrad aus Konstanz. Das ist das Leihradsystem dort unten, das auch relativ gut ausgebaut ist und das man in der Stadt auch braucht, weil diese Buslinien extrem verwirrend sind und es ansonsten man nicht gut vorankommt. Ich stelle die Frage nochmal, war das alles gute Mobilität? Oder vielleicht am Ende auch nur mehr oder weniger gute Infrastruktur. Ich habe ein anderes Bild mitgebracht. Das ist die GPN vor 2 Jahren. Vielleicht können wir das Ganze ja mal andersrum anfangen. Nämlich, dass das hier der Grund für die Mobilität ist. Ohne sich die Ziele anzugucken, ist es relativ egal, wo die Mobilität ist. Wären wir heute in Hamburg auf einer Konferenz, wären wir alle nach Hamburg gefahren, dann wären ganz andere ICEs relevant gewesen. Manche Leute wären vielleicht mit dem Fahrrad angereist, statt mit dem Auto. Manche werden mit dem Zug angereist, weil die Wege länger sind. Das bedeutet, Mobilität geht eigentlich viel mehr darum, wo man überhaupt hin will und dass der Weg dahin gut ist. In einer Präsentation von uns darf eigentlich Jan Gehl nie fehlen. Das ist ein ganz berühmter Stadtplaner aus Dänemark, oder Architekt eigentlich von Haus aus. Der hat den Satz geprägt, you measure what you care about. Und das ist ein Satz, der relativ wichtig ist, weil man ihn auch umdrehen kann, you care about what you measure. Und wir haben in Deutschland ganz schön viele Kennzahlen für ganz schön viel Zeug, aber wir haben gar nicht die Möglichkeit zu sagen, also ich habe mal so ein paar Kennzahlen mitgebracht, vielleicht erstmal, was wir eigentlich alles messen im Bereich Mobilität. Das ist längst nicht erschöpfend, aber jeder kennt diese Zahlen. Alle 3 Monate schreibt die Deutsche Bahn mit Auslastungsgrad so und so viel. Die Verspätungen sind wieder unter maximal 60% Pünktlichkeit, aber auch in der Verkehrsplanung. Wenn wir eine neue Strecke bauen wollen, muss der Kosten-Nutzen-Koeffizient größer als 1 sein. Also wir haben ganz viele Zahlen, mit denen wir arbeiten. Ganz unten, man sieht es, die letzten beiden Wörter, ist in die nächste Zeile gerutscht, das subjektive Sicherheitsempfinden. So hast du zum Beispiel quasi gar nicht gemessen, was gemacht wird irgendwelche KI-Kameras irgendwo hinzuspaxen, um dann zu sagen, hiermit lösen wir die Sicherheitsprobleme an unseren Bahnhöfen. Aber selbst das, keiner davon sagt mir, ob ich überhaupt ankomme. Also es geht überhaupt nicht mehr darum zu sagen, haben wir eine Mobilität, die über den Menschen rum und seine Aktivitäten zentriert sind, sondern es geht eigentlich nur darum, ganz viele so Faktoren auf den Weg zu machen. Also der schönste neu gebaute Radweg hilft einem nicht, wenn er nirgendwo hinführt. Das heißt, um gute Mobilität zu definieren, kann man den Satz vielleicht einmal umdrehen und sich ein bisschen einfach mal von einer menschlicheren Variante überlegen, anstatt immer mit so ganz krassen Kennzahlen zu arbeiten. Gute Mobilität ist die Möglichkeit, meine Aktivitäten so zu erreichen, wie ich es will und nicht, wie ich es muss. Und das finde ich ganz wichtig, weil ganz viele Leute auf dem Land sagen immer mit, ja, aber bei uns, ich brauche das Auto. Und ich so, ja, ist das nicht ganz schön schade, dass du ein Auto brauchst? Manchmal ist es doch viel schöner, sich in den Zug zu setzen oder andere Möglichkeiten der Mobilität zu haben. Und das Gute ist, wenn man die Definition von Mobilität so umdreht, kann man das Ganze messen. Und das bedeutet, man Oder ja, ich gehe einfach mal direkt in das Grundkonzept rein. Angenommen, ich bin an einem Ort. Wir sind hier bei der GPN, es geht langsam Richtung Abend, man will vielleicht mal was essen gehen. Dann macht jeder von uns, der irgendwie fremd an diesem Ort ist, wie die meisten von uns hier, wird Google Maps aufmachen oder ähnliche Open Source Alternative und sagen, Supermarkt. Sucht sich das nächste Ziel raus, was irgendwie ganz ansprechend ist und bekommt diese Informationen hier raus. Zum Beispiel 7 Minuten mit dem Fahrrad, 12 Minuten zu Fuß oder 5 Minuten mit dem Auto. Und während es jetzt irgendwie korrekt ist, ist es ja vollkommen unvollständig. Also wenn ich hier in der Südweststadt in Karlsruhe irgendwo mit dem Auto hinfahren will, dann brauche ich länger als 5 Minuten. Und das, ich meine nicht wegen Stau, sondern allein wegen der Parkplatzsuche. als Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerin hat man eine ganz andere Wahrnehmung vom Verkehr. Da kann man sagen, ich laufe lieber 10 Minuten irgendwo hin, als über diese Kreuzung mit dem Fahrrad zu fahren. Wir arbeiten bei uns in dem Modell mit sogenannten Penalties, Malusse, Zuschläge, wie man auch immer sie nennen will, einfach das, um dieses Gefühl ein bisschen zu realisieren, um zu sagen, okay, zum Beispiel beim Radverkehr, den ADFC-Fahrradklimatest, den bewerten wir einfach mit ein. Wenn ihr da teilgenommen habt, dann ist es Teil von dem Modell. Einfach weil wir sagen, das subjektive Empfinden ist so wichtig im ÖPNV oder generell in der Mobilität und bisher wird es relativ doll vernachlässigt. Für den Anfang und um es hier nicht zu ausarten zu lassen, habe ich einfach nur mal die Zeiten angenommen, um zum Beispiel einen Parkplatz zu suchen oder ähnliches, wobei es dann natürlich auch von Ort zu Ort extrem variieren würde. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad irgendwo, mit dem Auto irgendwo parken muss, in der Stadt wird es länger dauern, als wenn ich auf dem Land von meinem Privatparkplatz auf einen Supermarktparkplatz fahre. Aber vielleicht muss man da auch erstmal 4 Minuten laufen, um überhaupt vom Parkplatz zum Supermarkt zu kommen. Das sind einfach die ganzen Fakten, die da hinten dran sind. Wenn man das sich jetzt zusammen anguckt, sieht man, dass die Zeit sich schon ein bisschen umgedreht hat. Das bedeutet, der schnellste Verkehrsmittel wird plötzlich das Fahrrad. Das ist nämlich mit 8 Minuten am schnellsten. Wenn man das Ganze jetzt weiterdenkt, kann man sagen, okay, es ist schön, wenn man irgendwie mit einem Fahrrad irgendwo zum nächsten Ort hinkommt, aber meistens will man ja ein bisschen Auswahl haben. Je nach Aktivität ist es unterschiedlich viel. Beim Restaurant hätte ich gerne möglichst viele Aktivitäten zur Auswahl. Bei anderen Zielen, ich sage jetzt mal, wenn ich Geld abheben muss, reicht mir in der Regel ein Automat, da brauche ich nicht einen besonders schönen Automat. Ich bräuchte halt einen, der mit meiner Bank kompatibel ist. Aber man hat auf jeden Fall gerne Alternativen zur Hand. Da kann man zu jeder einzelnen Alternative, wie vorhin auch, diese Zeit zusammenrechnen und bekommt dann am Ende ein Gesamtwert. Man sieht es zum Glück gut hier mit den Farben. Das bedeutet, wir können aus diesen Zeiten sagen, okay, 70% der Wege im Schnitt gehen dann halt zu zum nächsten Restaurant. Man kennt es ja von sich zu Hause auch. Wenn man einen Supermarkt um die Ecke hat, der zwar nicht so toll ist, meistens geht man trotzdem hin, weil es ist halt doch näher dran. Und hin und wieder für den Großeinkauf geht man woanders hin, wobei diese Gewichtungen natürlich stark variieren können. Und am Ende haben wir für diese Aktivität vor Ort eine Mobilitätszeit von in dem Fall 8,9 Minuten. Wenn ihr überlegt, Google Maps hätte euch 5 Minuten gesagt. Und das ist auch noch nicht die finale Zeit, da kann man natürlich noch mehr dieser Strafzuschläge obendrauf rechnen, aber man hat auf jeden Fall schon mal deutlich mehr ein Gefühl, die ganze Mobilität messbar zu bekommen. Um das Ganze vergleichbar zu machen, kann man dann noch einen weiteren Schritt gehen. Also bisher haben wir von einer Mobilitätszeit geredet, die halt hebe ich hier immer leicht in der Farbe hervor, dass man weiß, dass es eben nicht die Netto-Reisezeit ist, sondern ein bisschen mehr, was obendrauf ist. Das heißt, um mal wieder zu einem etwas besser rechenbaren Beispiel zu gehen, könnte man hier den Satz sagen, bei mir brauche ich immer 15 Minuten zum nächsten Supermarkt. Doch was bedeutet das eigentlich? Das heißt, wir können hier einfach den Wert rausnehmen, wir haben eine Mobilitätszeit von 15 Minuten und jetzt hilft uns die Literatur weiter. Das heißt, wir können sagen, für vergleichbare Aktivitäten in einem vergleichbaren Raum, also zum Beispiel in der Metropole, wir wollen ja auch ländlichen Raum mit ländlichem Raum vergleichen und nicht Karlsruhe mit dem Schwarzwald, dann kann man sagen, okay, im Schnitt brauchen Leute 20 Minuten zum Supermarkt. Das bedeutet, ich brauche weniger davon und das ist ja erstmal gut. So, das bedeutet, wir haben eine gute Qualität, eine bessere Qualität als alle anderen. Da man mit allen Verkehrsmitteln vergleicht, kann man sich da immer so ein bisschen einordnen und bekommt am Ende so eine Karte. Das ist die Farben, die ihr am Ende immer auf der Karte sehen könnt. Wenn ich eine Aktivität habe, muss man natürlich überlegen, es ist total schön, wenn ich weiß, wie komme ich zum nächsten Supermarkt, aber man will ja eigentlich alle Aktivitäten irgendwie betrachten. Auch hier hilft uns die Literatur weiter. Wir arbeiten immer mit der Studie Mobilität in Deutschland, auch wenn wir nicht zu 100% glücklich damit sind, das ist das Beste, was wir haben. Da habe ich jetzt zum Beispiel in der Metropolregion für alle Personen im Mix die Mobilitäten rausgesucht. Da ist auf Platz 1 ganz weit oben der Einkauf für den täglichen Bedarf mit knapp über 20% und danach verteilt sich das ein bisschen. Das ist natürlich stark variierend nach Personengruppe, nach Ort und so weiter, aber es gibt einem zumindest mal die Möglichkeit, alle Aktivitäten zu betrachten. Eine Herausforderung gibt es da allerdings schon noch, und zwar ist die Studie Mobilität in Deutschland sehr subjektiv. Das bedeutet, Leute werden gefragt, was macht ihr? Und dann hat man die Möglichkeit zu sagen, täglicher Bedarf, was natürlich für jede Person sehr unterschiedlich sein kann. Wir nutzen da die andere Literatur, um das zu übersetzen. Ich habe jetzt mal ein Beispiel gebracht, von wie man zum Beispiel täglichen Bedarf übersetzen könnte. Das bedeutet, knapp ein Drittel der Wege geht zum Supermarkt, andere zu Bäckereien, Tante-Emma-Läden oder weiteres. Oder Tanke wäre für mich im Fall auch ein Tante-Emma-Läden. Und weitere Aktivitäten, sodass man am Ende ein möglichst flächendeckendes Bild hat. Und wenn man weiß, dass man diese Aktivitäten gut erreichen kann, dann ist die Mobilitätsqualität in der Kategorie vermutlich relativ gut. Dank OpenStreetMap kann man das Ganze dann auch sehr gut mappen und berechnen. Das heißt, ich habe hier einfach mal das Beispiel von der Südweststadt, wo wir gerade sind. Das Straßennetz kommt nicht ganz so gut raus, aber man kriegt trotzdem ein Gefühl dafür. Und wie ihr vielleicht auch schon leidlich rausgefunden habt, ist zum Beispiel die Verfügbarkeit von Supermärkten hier gar nicht so gut. Hier haben wir ein C+. Und das ist, glaube ich, auch das, was man hier denkt, wenn man mittags irgendwie was essen will. Dann denkt man so, ach, jetzt muss ich erstmal in die Innenstadt stiefeln. Und spätestens, wenn ich auch noch eine gewisse Auswahl haben will und mal zu einem anderen will, weil der die besonders veganen Sachen im Angebot hat, dann wird's dünn. Was man aber auch trotzdem sieht, ist, dass es Aktivitäten gibt, die vielleicht nicht notwendig sind, man braucht sie nicht jeden Tag, aber sowas wie ein Wochenmarkt, aber wenn man sowas hat und die Möglichkeit hat, dann wird es natürlich besser im Allgemeinen. Das Ganze kann man noch ein bisschen differenzieren, da gehe ich nur ganz kurz drauf ein, und zwar, dass man sagen kann, wir können natürlich diesen Aktivitätsmix je nach Personengruppe auch ein bisschen verändern. Da hat die Studie Mobilität in Deutschland ganz gruselige Personengruppen, die schauen sich zum Beispiel, schmeißen alle Erwerbstätigen mit verfügbarem PKW in eine Gruppe zusammen, das sind knapp 50% der Leute, der Rest wird irgendwie ein bisschen runtergeteilt. Man sieht aber anhand der mal hervorgehobenen Beispiele, wie krass das pro Personengruppe variieren kann oder auch für meine eigene Person. Also dass zum Beispiel hier in dem Beispiel die Nicht-Erwerbstätigen ohne verfügbaren PKW ungefähr doppelt so viel einkaufen gehen wie Studenten mit verfügbarem PKW. Einfach um nur so ein Gefühl zu bekommen, es gibt Zahlen, aber die variieren natürlich alle überall ein bisschen und nichts davon ist absolut, sondern alles sind Werte, die sich verändern. Wenn ich das für einen Ort berechnet habe, kann ich skalieren. Und da werden natürlich die Informatiker unter uns und Informatikerinnen sehr schnell hellhörig, weil danach ist es nur noch ein Skalierungsproblem. Das heißt, wenn ich weiß, wie ich für meinen Ort, wo ich gerade bin, die Mobilitätsqualität berechnen kann, kann ich das für jeden Ort berechnen. Da habe ich ein kleines Video mitgebracht. Die Farben kommen halbwegs gut raus. Da kann man einfach mal überlegen, wie ist es, wenn man einfach alle Verkehrsmittel zur Verfügung hat und die Aktivitäten deutschlandweit angucken will. Wir aggregieren das immer pro Bundesland nach Bevölkerung gewichtet, dass man eben eine gewisse Vergleichbarkeit bekommt. Man sieht aber auch schon, wenn man reinzoomt in diese Karten, das ist das Dashboard, das öffentlich zur Verfügung ist, da könnt ihr auch später mal draufklicken, da sieht man, dass es für manche Regionen, manche Städte, ist es ein bisschen besser, ist es ein bisschen schlechter. Zum Beispiel in Karlsruhe, ich unterteile immer noch nach Stadtteilen, sieht man dann, dass zum Beispiel die Hohen, also die Bergdörfer, wie sie hier so gerne genannt werden, einfach nicht so gut sind wie in der Stadt drin. Und das ist sehr offensichtlich für Städte. Wenn man weiter reingeht, kommt man zu der Ebene der Hexagone. Da, wo keine Hexagone sind, lebt einfach niemand oder es gibt generell keine Gebäude. Was komme ich später noch ein bisschen drauf zurück, aber es ist schon ganz interessant, wie leer Deutschland punktuell eigentlich ist. Wir sehen hier Deutschland auf Gemeindeebene. Zum Thema Gemeinden komme ich nachher noch mal ein bisschen länger. Aber es ist trotzdem schon mal so ein Aha-Moment. Also es gibt Regionen in Deutschland, wo die Mobilitätsqualität besser ist als an anderen. Es hat natürlich viele, viele Gründe, die hinten dran sind. Zum Beispiel, dass wir nicht so eine hohe Aktivitätsdichte haben, also nicht so viele Orte, die man erreichen kann. Zum Beispiel, weil es dünner besiedelt ist oder weil wir halt mitten in einem Gebirge leben. Aber auch da gibt es große Unterschiede und in Deutschland ist es besonders spannend, durch den Föderalismus sieht man, dass einzelne Bundesländer unterschiedliche Prioritäten setzen. Wenn man alle Verkehrsmittel zur Verfügung hat, das sieht man immer an diesen kleinen weißen Icons links oben, hat man eine sehr, sehr gute Mobilitätsqualität Deutschland, weil es gibt so ein paar Ecken wie in der Eifel oder Mecklenburg-Vorpommern, wo man sagen kann, ja okay, ideal ist es ja nicht. Der Wahrheit muss man aber auch sagen, da leben halt auch nicht so viele Leute. Also für die Leute, die sich aktiv entscheiden, in die Eifel zu ziehen, die werden die Natur deutlich mehr wertschätzen als andere und die werden sich ja dementsprechend auch anpassen und auch mit Aktivitäten, die wir zum Beispiel nicht in OpenStreetMap haben. Ich sage nur einen Gemüsegarten, das habe ich ja jetzt hier nicht mit drin. Interessanter wird es, wenn man das Auto rausnimmt. So. Und auch hier sieht man wieder die Eifel sehr gut hervorgehoben. Man sieht aber auch Regionen Deutschlands, die eigentlich relativ stark bevölkert sind, zum Beispiel in Bayern, die dann plötzlich deutlich an der Mobilitätsqualität sinken. All das hier, was ihr seht, sage ich nochmal, kann man auch später einfach reinzoomen auf seinem Handy oder auf der Webseite. Kriegt man einfach ein gutes Bild dafür, was es eigentlich alles für Möglichkeiten gibt. So. Ich habe noch ein kleines Video und zwar ist es für mich ganz wichtig, dass man Leuten auch sagt, woran liegt es denn eigentlich? Woran hat es gelegen? Das bedeutet, ich habe mal hier in die auf eine Beispielgemeinde, kann man gucken, welche Aktivitäten kann man denn hier gut erreichen, welche nicht, wo können wir hier adressieren? Wenn zum Beispiel hier, wir hätten gerne mehr kulturelle Angebote, dann lass halt einen Bücherbus hier einmal die Woche vorbeifahren. Das ist viel besser, als dass alle Leute aus der Gemeinde jede Woche zu einer Bücherei fahren. Also so, um die Verkehrsmengen zu reduzieren im Sinne der Nachhaltigkeit. Und dank OpenStreetMap kann man dann sogar noch direkt sehen, welche Aktivitäten stecken dahinter. Oder vielleicht fehlt ja auch eine, ist ja auch immer gerne hinten dran. Kann man sogar einfach draufdrücken, landet bei OpenStreetMap, kann die entsprechenden Tags anpassen und hat dann plötzlich eine noch bessere Karte. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Als erstes mal Karlsruhe im Fokus, wie auch schon angekündigt. Finde ich immer ganz interessant, weil Karlsruhe, wie gesagt, jetzt auf dieser Hexagon-Ebene, das kommt nicht so gut raus, wie ich mir es gehofft habe, Man sieht bei den Hexagonen versuchen wir immer die Bevölkerungsdichte ein bisschen mehr mit abzufrühstücken. Das bedeutet, wenn Hexagone etwas blasser sind, was man hier besonders gut auf der Leinwand sieht, dann leben da auch nicht so viele Leute. Also man sieht hier zum Beispiel den Hafen relativ gut, weil da ist ganz viel Infrastruktur, da müssen Leute hin, aber es leben nicht so viele Leute da. Was man aber trotzdem gut erkennen kann, ist, dass man in Karlsruhe oder zum Beispiel auch in Durlach an manchen Orten doch noch eine gute Mobilitätsqualität erreichen kann, wenn man nur zu Fuß unterwegs ist. Also selbst wenn man da vor Ort lebt, man denkt immer an die Oma mit Rollator, die brauchen keine Verkehrsmittel, um mobil zu sein und eine zumindest gute Mobilitätsqualität zu erreichen. Schöner wird es aber natürlich, wenn man den ÖPNV zur Verfügung hat, was man in Karlsruhe hat. Und jetzt kommen wir zum Karlsruher Modell, weil ich habe mal versucht, hier die Schienen ein bisschen drauf zu mappen. Und was man gut erkennen kann, ist, dass die Orte, ich gehe nochmal eins zurück, damit es ein bisschen neutraler ist, die Orte, die durch das Karlsruher Modell erschlossen sind, die haben eine bessere Mobilitätsqualität. Das sind die Orte, wo die Qualität steigt, wo die Leute besser unterwegs sein können. Und die Orte, die nebendran liegen, das sind die, die richtig nach unten kippen. Das heißt, hier ist auch wieder so ein klassisches Beispiel von Infrastrukturentscheidungen, die irgendwann getroffen werden, die das Leben von Menschen aktiv beeinflusst. Eine Karte, die ich immer ganz toll finde, ist, oder eine Möglichkeit, Mobilität zu betrachten, ist das Fahrrad sich zu betrachten. Und zwar haben wir in unseren Berechnungen ganz häufig das Problem, dass wenn man nur das Fahrrad netto betrachtet, es eigentlich viel zu gut ist. Das hören die Leute immer sehr gerne, vor allem in der Woche, wo Weltfahrradtag war. Aber man ist einfach mit einem Fahrrad extrem gut und extrem schnell unterwegs. Aber das spiegelt ja nicht so richtig die Realität wider. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel sowas wie den ADFC-Fahrrad-Klimatest mit ein. Einfach weil, wenn es mal regnet, ist doof. Wenn es zu warm ist, ist doof. Wenn die Infrastruktur nicht passt, ist doof. Wenn die Luftqualität zu schlecht ist, ist auch doof. Aber man kann am Ende sehen, dass das Fahrrad je nach Region ein ziemlich krasser Gamechanger sein kann. Wir haben vor allem in Metropolregionen und im Umland davon, sei es jetzt rund um Stuttgart, aber auch in der Rhein-Neckar-Region, habe ich jetzt einfach mal hier die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg exemplarisch rausgenommen, dass man nicht immer alles auf einmal sieht, sondern sich ein bisschen fokussieren kann. Da sieht man, dass es besser wird. Und jetzt komme ich zu den politischen Entscheidungen. Man sieht zum Beispiel auch Regionen in der Pfalz werden nicht so viel besser. Das mag natürlich auch an der Topografie liegen, aber es mag auch daran liegen, wie Orte aufgebaut sind und wie Entscheidungen getroffen werden, wo Radschnellwege hingebaut werden, wo strategische Verbindungen konzipiert werden. Weil im Schwarzwald ist auch nicht so schlecht, sage ich jetzt mal hier unauffällig auf diese Karte geguckt. Eine Karte, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben und auf unserem Blog dick beschrieben haben, ist ein ganz besonderes Beispiel. Das passt zwar gerade nicht ganz zur Jahreszeit, aber es bleibt trotzdem spannend. Dann haben wir uns einmal angeguckt, wie gut kommt man eigentlich zum Weihnachtsmarkt. Und das ist eine ganz besondere Analyse, weil die meisten Leute von euch, die irgendwie mit Mobilität zu tun haben, wissen, dass ÖPNV in der Regel an einem Wochentag, meistens an einem Dienstag betrachtet wird. Es ist so ein statistischer Tag, da sind die meisten Leute gut unterwegs und auf diesen Tag werden Kennzahlen optimiert. Was nicht optimiert wird, ist, ob Leute überhaupt am Wochenende unterwegs sein können, weil da will ja keiner arbeiten und man muss keine Schüler befördern, weil das ist ja Auftrag der Verkehrsverbünde. Und am Anfang, ich wechsle gleich zur zweiten Slide, aber bevor ich die berechnet hatte, habe ich am Anfang gedacht, das ist was kaputt. So. Aber ist es nicht. Es gibt einfach Regionen Deutschlands, wo am Samstag kein ÖPNV fährt. Und was das bedeutet, ist, dass die Leute kein Glühwein trinken dürfen, weil sie müssen ja noch irgendwie nach Hause kommen. Es gibt vor allem die Stadtstaaten, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen sind da besonders gut. Man sieht auch so ein paar Achsen, wo es gut ist. Auch in Bayern ist es zum Beispiel im städtischen Raum extrem gut. Aber sobald man daraus wegkommt, sinkt die Mobilitätsqualität rapide. Hier betrachten wir zwar sogar nur die Mobilitätszeit, also es ist nicht mehr in Relation gesetzt, sondern man sieht alles, was bis grün ist, ist in 45 Minuten mit dem ÖPNV oder zu Fuß erreichbar. Und man sieht halt Regionen, wo das nicht der Fall ist. Ich habe das für Baden, Bayern, Württemberg und Bayern noch mal ein bisschen vergrößert, um auch so ein Gefühl dafür zu bekommen. Man sieht sehr gut die Metropolregionen. Was man aber auch sieht, und das finde ich besonders spannend hier, man sieht, bis wohin die Baden-Württemberger Verkehrsverbünde operieren. Schaut mal Richtung Ulm. In Ulm fährt der Verkehrsverbund auch nach Neu-Ulm und da ist noch gut. Und sobald man da rauskommt, nicht mehr. Und ich finde es besonders wichtig, weil wir die ganze Zeit hier irgendwie über Mobilitätsentscheidungen reden und die sind am Ende auch sehr viel strategisch. Leute, die im ländlichen Raum leben, haben teilweise nicht die Möglichkeiten, aber das hängt auch von der Region und den Strukturen hinten dran an, weil beide Bundesländer kriegen die gleichen Regionalisierungsmittel. So. Während der Entwicklung des Mobimappers über die letzten 3 Jahre haben sich immer wieder Herausforderungen ergeben. Die möchte ich mal ein bisschen mit euch thematisieren, weil es dann doch ganz spannend ist, was hinten dran steckt und was das auch für Beeinflussungen auf Deutschland hat. Ich habe diese Gemeinde hier mitgenommen, die kennt ihr bestimmt, sie heißt Berlin. Die hat 3,6 Millionen Einwohnerinnen und hat eine Fläche von 891,1 Quadratkilometer. Das ist ungefähr 30% vom Saarland, falls ihr euch das nicht vorstellen könnt. Das ist ein Bundesland, ein Landkreis, eine Gemeinde und vielleicht habe ich noch irgendwas vergessen, aber es sind sehr viele Verwaltungseinheiten in einem und auf dieser Ebene werden die meisten Kennzahlen erhoben. Das bedeutet, ich weiß, wie viele Leute nach Berlin pendeln. Ich weiß aber nicht, wohin die nach Berlin pendeln. Das sind ganz viele Informationen, die hinten dran hängen und ich habe euch noch eine zweite Gemeinde mitgebracht. Ich vergrößere sie ein bisschen. Das ist Gröde, das ist, hat 7 Einwohnerinnen und ist auch eine Gemeinde. Das hat 0,01% der Fläche vom Saarland, hat aber auch einen Bürgermeister. Entschuldigung, hat aber keinen Gemeinderat, die treffen sich alle zusammen, wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden müssen. Also es gibt schon noch Unterschiede, aber für beide weiß ich, wie viele Leute wohin pendeln. Also wir haben jetzt einen ganz krassen Fokus auf auf Verwaltungseinheiten in Deutschland, weswegen wir uns überlegt haben, lass uns doch einfach mal in irgendwas Vergleichbarem arbeiten und dazu haben wir diese Hexagone gewählt. Wir haben in Deutschland, wenn man Deutschland in diese kleinen Hexagönchen aufteilt, die haben eine Fläche von 0,1 Quadratkilometer, das ist mit der H3-Bibliothek, Größe 9 für die Leute, die es interessiert, das sind 3,7 Millionen Hexagone und wenn wir gucken, in welchen von denen überhaupt Leute leben, wir haben dankenswerterweise in Deutschland gute öffentliche Daten, nämlich wir wissen auf 10 mal 10 Meter genau, wie viele Leute leben in diesem Quadrat. Das heißt, wir wissen, dass in ungefähr 3/4 der Hexagone gar niemand lebt. Und diese 1 Million Hexagone mit Bevölkerung und Gebäude, weil wir wollen zum Beispiel auch Freizeitziele adressieren. Ich denke zum Beispiel, wenn man wandern geht und da oben ist irgendwo eine Hütte auf dem Berg, ist ja auch ganz nett, wenn man da irgendwie hinkommen kann. Dann hat man plötzlich eine Vergleichbarkeit von Orten, wo man auch sagen kann, das ist unabhängig von den Verwaltungseinheiten. Als ich das Ding angefangen habe zu entwickeln, sind mir ein paar Herausforderungen gekommen und zwar unter anderem Mathematik. Ich war nie gut in Statistik und das merkt man bei so Orten, bei so Problemen ziemlich schnell. Ich habe zwar am Anfang mal mit Baden-Württemberg angefangen, aber dann ein bisschen hochskaliert. Angenommen, wir haben diese 1 Million Hexagone und für jedes dieser Hexagone würde ich gern berechnen, welche Aktivitäten ich erreichen kann. Um diese Alltagsmobilität zu betrachten, brauchen wir ungefähr 120 Aktivitäten. Sei es von Restaurant, Museum, Schwimmbad, Zoo, was auch alles hinten dran ist. Und wir haben im Schnitt auf Deutschland ungefähr 58.000 Ziele pro Aktivität im Schnitt. Hängt natürlich sehr von der Aktivität von ab. Es gibt deutlich mehr Supermärkte als Zoos in Deutschland oder Tiergärten. Das sind aber trotzdem 58.000 Ziele am Ende und das für die unterschiedlichen Verkehrsmittel. Ich habe jetzt hier mal 12 angenommen, da kann man gerne mitspielen und auch unterschiedlich machen, weil es ist natürlich nicht jeder gleich zu Fuß unterwegs oder jeder gleich mit dem Fahrrad unterwegs. Allein wenn man überlegt, eine Person auf dem Rennrad und Lastenrad sind nicht gleich unterwegs. Man muss so ein paar Werte annehmen. Zum Beispiel beim Auto ist es am Ende im Stadtverkehr relativ egal, was du für ein Fahrtyp bist. Am Ende kommst du gleich an. Aber zu Fuß ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob man jetzt eher mit einem Rollator unterwegs ist, ob man barrierefreies Routing braucht oder ähnliches. Das heißt, 12 ist eher so eine konservative Schätzung. Eigentlich muss man noch höher. Das gibt die knackige Zahl von 84 Billionen Berechnungen, das war ungefähr ich, als ich das einmal ausgerechnet habe. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen, das ist ein bisschen viel. Das ist, wenn man 1000 Routen pro Sekunde berechnet, braucht man 2,7 Millionen Jahre. Ist nicht ganz in meinem Zeitbudget drin gewesen. Auch hier gibt es eine Lösung, indem man einfach sagt, wir betrachten erstmal nicht alle deutschlandweit natürlich, aber auch hier hängen schon wieder ganz viele Folgefragen hinten dran. Zum Beispiel, dass man sagt, wir machen einfach mal einen Kreis um jedes Hexagon und gucken, was drin ist. Den Kreis muss man relativ groß wählen, weil zum Beispiel mit einem Auto kann man relativ weit fahren in einer Stunde oder zwei oder drei. Gleich ist es auch, wenn auf der anderen Seite, also wenn man direkt neben dem Rhein lebt und keine Rheinbrücke da ist, dann braucht man halt einfach ein bisschen länger, sage ich jetzt mal, auf die andere Seite vom Rhein. Das heißt, es löst es nicht ganz, aber macht schon mal ungefähr einen Faktor 1000 besser. Das heißt, es sind nur so 30 bis 80 Milliarden Berechnungen und das war dann mein Server, den ich die ganze Zeit wasserkühle, damit es irgendwie trotzdem funktioniert. Und das haben wir tatsächlich berechnet. Und das ist viel, das dauert so einen Monat Hochleistung mit ein paar Servern, aber dann kann man für jeden Punkt in Deutschland, für jede Aktivität, mit jedem Verkehrsmittel die Wege berechnen und daraus einen vergleichbaren Score machen. An dieser Stelle muss ich ein sehr, sehr großes Dankeschön an die Open Source Community und vor allem an die drei Projekte hier, nämlich an Valhalla, ausrichten, Punkt, an Valhalla. Das ist die Routing Engine, die verwenden wir für alles, was nicht ÖPNV ist. Also Fuß, Rad, Auto, die haben ganz toll optimierte Matrix-Berechnungen, dass man am Ende von jedem Ort zu jedem Ort berechnen kann. Motus war ein großer Gamechanger, der sich vor allem im letzten Jahr aufgebaut hat. Die haben so viele ÖPNV-Daten drin, dass man plötzlich ganz tolle Berechnungen machen kann. Ist allerdings aktuell noch ungefähr Faktor 10 bis 15 langsamer als die anderen. Das bedeutet, irgendwann werden wir hoffentlich zu Motus wechseln können, flächendeckend. Und natürlich ein großes Dank an alle, die bei OpenStreetMap mitwirken, weil ohne die Informationen in OpenStreetMap funktioniert gar nichts auf dem Gebiet. So. Ich habe nochmal für die Leute, die es interessiert, ein bisschen den Tech-Stack. Am Ende ist eigentlich nur eine kleine PostGIS-Datenbank, irgendwie 1-2 Terabyte groß. Wir haben ein Backend, das ist in Lengo geschrieben, da kann man ganz viele tolle Sachen mitmachen. Und Python ist einfach, wenn man keine Lust hat, programmieren zu lernen, ist Python einfach nach wie vor das Beste. Dürfen meine ProgrammierprofessorInnen nicht hören, aber und man kommt leider an JavaScript nicht vorbei, deswegen haben wir Angular als Frontend verwendet. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, dann ist es natürlich erstmal toll, so einen relativ guten Basisscore zu haben. Da kann man aber noch ganz viele weitere Daten mit einbauen und man kann ja auch noch überlegen, was da alles möglich ist hinten dran. Wir können zum Beispiel unterschiedliche Verkehrsdaten integrieren. Immer wenn ich über das Projekt rede, fragen mich Leute, was ist denn mit On-Demand-Verkehren? Und es gibt Landkreise in Deutschland, auch in Karlsruhe gibt es einige, im Umland einige Gemeinden, wo zum Beispiel am Wochenende der ÖPNV eingestellt wird und durch On-Demand-Systeme ersetzt wird. Das ist natürlich besser als nichts, aber es ersetzt in der Regel auch keinen guten flächendeckenden ÖPNV, aber es ist natürlich aus Kostengründen manchmal das Beste und Einzige, was man haben kann. Aber so Daten zu integrieren, ist einfach aufgrund der Qualität der Daten häufig gar nicht so leicht. Interessant wäre auch die Frage, was ist eigentlich, wenn man ein Fahrrad und ein anderes Verkehrsmittel zur Verfügung hat, zum Beispiel bei Carsharing, was ist, wenn ich am Bahnhof ankomme, so wie ich heute, und dann nehme ich halt einfach das Nextbike, was ist, wenn ich mein Fahrrad mit in die Bahn nehmen kann, das eröffnet einem ganz andere Möglichkeiten, wenn man die Verkehrsmittel kombinieren kann. Auch bei Carsharing relativ schwierig zu sagen, wie viele Autos gibt es eigentlich gerade, aber total spannende Herausforderung. Ich habe eben schon über die Pendlerdaten geredet. Das ist was das mich seit einer Weile wurmt. Und zwar haben wir nicht so richtig die Daten, wo die Leute arbeiten. Und Arbeitsmobilität, genau wie Bildung, folgt nicht der genau gleichen Gesetzmäßigkeit wie Alltagsmobilität, weil ich gehe nicht einfach zur nächsten Arbeitsstätte, sondern zu meiner Arbeitsstätte. Anders wäre es viel einfacher. Das bedeutet, wir versuchen gerade deutschlandweit so ein bisschen Daten zu aggregieren und auch mal Städte anzufragen, ob die genau wissen, was hinten dran ist. Die Integration von subjektiven und auch objektiven Penalties ist extrem wichtig, extrem spannend. Hier ist vor allem die flächendeckende Datengrundlage relativ schwierig und dass mir alle Leute immer die Daten nur verkaufen wollen und sie nicht öffentlich stellen. Als Beispiel mit, wie hoch ist eigentlich die Auslastung in den Zügen? Wie häufig habe ich Verspätung? Und andere Fragen, die hinten dran sind, die natürlich extrem wichtig sind für die Mobilitätsqualität. Wenn mein Zug immer unzuverlässig ist oder wenn ich weiß, der ist total dreckig und versifft, der ist unsicher, Sicherheit ist das wichtigste Mobilitätsmotiv, das wir haben, dann ist das einfach ein eklatanter Nachteil für die Mobilitätsqualität, aber in unserem Modell alles nachtragbar, sobald man die Informationen hat. Und im Zweifel nimmt man da erstmal die schlechteste Note an. Vielleicht liefern die Leute irgendwann die Daten, um dann das Ganze zu verbessern. Außerdem betrachten wir aktuell nur Ziele innerhalb von Deutschland, zwar irgendwie über die Bundesländergrenzen hinweg, was auch nicht alle Leute immer machen. Viele sagen, ja, aber da ist das andere Bundesland, da gehen die Leute eh nicht hin. Aber natürlich haben wir Deutschland als Grenze und auch als Rahmen, wo es irgendwie zu Ende ist. Da kann man sagen, dank an die Steuer gibt es aktuell Grenzkontrollen, deswegen gehen nicht so viele Leute nach draußen, aber vielleicht sollten wir auch einfach mal europaweit gucken und gucken, wo wir überall hingehen können. Besonders spannend sind auch noch historische Analysen, die man machen kann, dass man sagen kann, okay, wie hat sich eigentlich die Mobilitätsqualität über Jahre entwickelt, welche Maßnahmen hatten Effekte. Das ist im Prinzip der invertierte Planungsmodus oder auch zum Beispiel, wenn man sich mal Wahlergebnisse anguckt, welchen Effekt hat eigentlich die Mobilitätsqualität über die Jahre auf die Ergebnisse hinten dran. Und zuletzt, was eine Riesenaufgabe ist, deswegen auch ganz unten, das ist nur ein Planungsmodus, dass man sagt, was passiert, wenn ich hier noch eine Aktivität hinzufüge? Was passiert, wenn ich einen Radschnellweg hinzufüge? So, ich bin ein bisschen durch meine Folien galoppiert, deswegen komme ich auch schon zum baldigen Ende. Und zwar möchte ich erstmal ganz toll meinem Team danken, die noch mit dabei sind, zum einen Professor Hupfer, aber auch Michaela Sparks, die heute nicht hier sein können. Was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir möglichst viel auch wieder in diese Open-Source-Community zurückgeben, was uns vor allem als unabhängiges Forschungsinstitut wichtig ist. Das bedeutet, all unsere Daten, alles, was ihr gesehen habt als GTFs, GeoJSON findet ihr bei MobiDataBW, aber auch über unsere eigenen APIs und unser gesamtes Frontend ist Open Sourced. Falls ihr wollt, scannt euch gerne den Code ab, auch alles findet ihr auf der Webseite, da könnt ihr einfach mal selbst damit rumspielen, ein bisschen mitarbeiten, vielleicht findet ihr ja irgendwas Spannendes, wo ihr sagt, hier können wir weiterarbeiten. Alles davon ist unter freier Lizenz, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, vielleicht wird dadurch die Mobilitätsqualität ein bisschen besser und wir adressieren ein bisschen mehr die Probleme, die ich am Anfang genannt habe. Gut, damit möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit.
So, also vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant. Wie angekündigt, gibt es jetzt ein Q&A. Wir haben tatsächlich mehr Zeit als veranschlagt und es freut mich sehr, dass es schon Fragen gibt. Ich habe jetzt dich da hinten zuerst gesehen, deswegen schlappe ich jetzt mal kurz zu dir.
Erstmal danke für den Vortrag und vielen Dank für eure Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. Das ist jetzt wirklich kein Trollen. Ich bin vor einem Jahr in einem Ort gewesen, irgendwo in Schleswig-Holstein. Da fuhr samstags kein Bus. Gar nichts. Aber das Ausflugsschiff. Habt ihr sowas irgendwo in den Daten drin?
Du meinst Schiffverkehr im Allgemeinen?
Ja.
Also solange es in den GTFS-Daten sind, in den gebündelten, ja. Ich hätte erstmal, wäre ich verhalten pessimistisch, dass das da drin ist, muss ich sagen. Die Nordseefähren sind drin, okay, ich nehme alles zurück. Deutschland und seine Daten, an manchen Sachen sind wir einfach gut.
Habt ihr quasi die Eignung der Verkehrsmittel für die Aktivitäten auch irgendwie mit reinfaktorisiert? Also es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt einen Kasten Mate mit dem Auto 2 Kilometer, 3 durch die Gegend fahre oder zu Fuß schleppen muss oder ob ich zu Fuß oder mit dem Auto zum Suppen fahre. Also dass man dann irgendwie da das hochpotenziert oder irgendwie so?
Aktuell noch nicht. Ist natürlich auch extrem abhängig davon, was man machen kann und will. Also zum Beispiel wäre auch eine Frage, ob für manche Leute plötzlich das Verkehrsmittel keine Option mehr ist, wenn der Weg zum Verkehrsmittel zu weit ist zum Beispiel. Also ich denke gerade auch wieder an die klassische Oma mit Rollator, die halt sagt, ich kann nur 200 Meter bis zur Bushaltestelle laufen, wenn es da keine gibt, kann ich nicht mobil sein. Also am Ende ist es was sehr Individuelles. Ich würde auch gerne irgendwann mal, aber wie gesagt, ein Terabyte Daten, so leicht ist es gar nicht, dass man im Prinzip was wie MyMobiMapper, dass man halt sagen kann, das sind meine Aktivitäten, das ist mein Verkehrsverhalten und das dann halt einmal kurz durchberechnet, wenn man einen Monat Zeit hat und genug Server, geht das eigentlich ganz gut.
Dann hier die nächste Frage.
Hi, sehr cooler Vortrag. Ich hatte 2 Fragen, wobei du die eine im Ausblick dann auch beantwortet hast. Da wollte ich fragen, wie es mit Fahrrad plus zum Beispiel Zug aussieht, aber dann kommt das noch.
Es ist aber besonders spannend, weil das natürlich so eine Möglichkeit ist, plötzlich den ja. Radius so extrem zu erweitern.
Also es gibt auch keine Navi-Apps, die das berechnen, soweit ich weiß. Also das wäre mal eine Marktlücke.
Motis kann das, das ist in Transitions. Da kannst du sagen, ich hätte gern mit Fahrrad zum Bahnhof, dann von Zug und dann wieder mit Fahrrad.
Okay, aber ich will das nicht für zu viele Fragen kapern. Meine eigentliche Frage ist, ich hatte diese Mobilitätsdebatte früher mit anderen Freundeskreisen schon früher und häufig ist ja so diese sehr eindimensionale Sicht von, aber Auto ist das Allerbeste. Nein, aber Fahrrad ist das Allerbeste. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, geht es nicht vor allem um regionale Verhältnisse? Weil mir ist irgendwann aufgefallen, dass regional auch ein sehr starker Aspekt ist, je nachdem wie halt die Gegebenheiten sind. In der Stadt zum Beispiel macht Auto wahrscheinlich weniger Sinn, weil ich viel ÖPNV habe und auf dem Land ist Auto vielleicht einfach okay, weil da auch nicht so viele Menschen wohnen. Habt ihr sowas auch schon mal betrachtet?
Also generell ist die Regionalisierung extrem wichtig. Wir arbeiten mit dem, falls es jemand was sagt, nach Regiostar 7, aber klassifizieren wir Orte und sagen zum Beispiel, vergleichen Metropolen mit Metropolen, um da auch zum Beispiel die Mobilitätszeit ein bisschen in Verhältnis zu setzen. Da gucken wir zum Beispiel auch, wie lange brauchen Leute im Schnitt in einer Metropole zum Supermarkt mit dem Auto. So, das sind Daten, die können wir aus der MED rauslesen, aus dieser Studie, die ich eben erwähnt habe. Und dann kriegt man zumindest mal eine Näherung hin. Am Ende ist es natürlich, dass man sagen kann, viele Aktivitäten machen gar keinen Sinn mit dem Auto. Andere brauchst du ein Auto. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie bewusst das vorhin war, ich habe es gar nicht nochmal extra gehighlightet, als ich mir das Karlsruher Modell angeguckt habe, hat man gesehen, mit dem ÖPNV wurde es gar nicht so super viel besser, wie man sich, glaube ich, manchmal gerne wünschen würde als Karlsruhe. Es liegt halt daran, dass viele Aktivitäten am besten in einem Nahradius sind. Also ich werde jetzt zum Supermarkt nicht den Regionalexpress nutzen wollen, vielleicht manchmal müssen, aber es ist ja nicht das Ziel und dann ist man eher aufs Auto angewiesen als an anderen Orten.
Super spannend. Du hast ganz am Anfang gesagt, es geht ja auch um Klimawandel und so weiter und ihr habt ganz viele Daten ausgewertet. Aber was passiert denn jetzt damit? Wird das von Kommunen benutzt, um Verkehrsplanung zu beeinflussen oder ist das einfach nur Statistik? Schön, dass ihr es gemacht habt. Also don't get me wrong, aber hat das einen praktischen Nutzen für den in der Verkehrsplanung?
Gute Frage, wichtige Frage. Wir werden am Anfang immer gefragt, wer ist die Zielgruppe und wem kann man das eigentlich verkaufen? Das Gute als Forschungsinstitut ist erstmal, dass wir es nicht verkaufen müssen, sondern dass wir es erstmal allen bereitstellen können. Eine Kommune kann sich für sich selbst das runterladen und damit erstmal einen Aha-Effekt vielleicht erzielen. Vielleicht auch weniger die Kommune, weil die kennt sich ja sehr gut bei sich aus, sondern vielleicht eher der Regionalverband oder ähnliche, dass man da in Forschung gehen kann. Am Ende ist es halt ein Basisscore, nenne ich es mal, eine Grundlage, worauf andere Leute weiterarbeiten können. Das ist für uns als Forschungsinstitut natürlich wichtig, dass wir da möglichst viel Informationen rausgeben und auch eine belastbare Grundlage, auf die sich andere Leute stützen können. Ich sag mal zum Beispiel die Radinitiative, die sagt, wir brauchen hier unbedingt noch mehr Radinfrastruktur, weil dann kann man die Orte besser erreichen. Das könnten die ohne diesen Score nicht, wenn das deine Frage beantwortet.
Ich hätte noch mal eine Frage zur Definition von guter Mobilität. Und zwar, wenn ich das jetzt richtig erinnere, war das ja quasi so eine Mobilität mit den größten Freiheitsgraden ist auch die beste, oder?
Kann man so zuspitzen, ja.
Okay, weil was so meine Frage ist, ist nicht eigentlich auch, also der quasi Ökofaktor der Mobilität ist. Spielt das nicht auch irgendwie rein, wenn jetzt Leute ganz frei entscheiden können und dann sich für Auto entscheiden, dann ist es doch vielleicht auch ein bisschen blöd. Also müsste man da nicht irgendwie auch noch Augenmerk darauf legen, dass man versucht, die Leute ein bisschen zu öffentlichen oder grüneren Verkehrsmitteln zu bringen?
Da sind zwei Sachen hinten dran. Zum einen erstmal, weil es, glaube ich, ganz passend ist, wir hatten mal drüber diskutiert, ob was denn eigentlich mit altruistischen Leuten ist, die sagen, ich brauche ja gar keine Mobilität, ich bin zu Hause, ich baue mir mein Gemüse zu Hause an und verlasse eh nie das mein Grundstück, aber natürlich wollen die Leute auch irgendwie hinkommen. Also irgendwie Mobilität ist am Ende irgendwie essentiell und auch ein Grundbedürfnis, ohne das man nicht leben kann. Wenn man sich jetzt den Ökofaktor anguckt, ist natürlich erstmal, versuchen wir so einen relativ neutralen Basisscore zu machen und überlegen, wo können wir denn die Möglichkeit verbessern, weil mit Öko-Bashing kriegst du die Leute ja nicht weiter. Wir können noch 100-mal sagen, aber guck doch mal deinen CO2-Fußabdruck, das ist nicht das, was die Leute interessiert, sondern was wir machen müssen, sind strategische Entscheidungen, die Leute dazu bringen, ihre Mobilität zu ändern und dass sie am Ende selbst die Freiheit haben, die Mobilitätsentscheidung zu treffen, weil es genug Alternativen gibt. Und man kann jetzt natürlich sagen, okay, wie kann man das mit CO2-Faktor umberechnen und ähnliches. Deswegen, ich meine, man hat am Anfang die Karte gesehen, wie grün Deutschland ist, wenn man ein Auto zur Verfügung hat und wo nicht. Man kann aber natürlich auch gucken, wo ist es denn schon besonders gut und was kann man von den Leuten lernen. Also, dass es weniger drauf geht, aufs Auto draufzuhauen, sondern wo kann man andere Sachen so fördern, dass man da besser wird. Diese klassischen Push- und Pull-Faktoren der Mobilitätsqualität oder der Mobilitätsforschung. Am Ende muss es ein Mix aus allem sein.
Du hast den Fahrradklimatest verwendet, um die subjektive Fahrradfreundlichkeit einfließen zu lassen. Wie bist du mit Gemeinden umgegangen, bei denen es nicht genügend Teilnehmende beim Fahrradklimatest gab und deswegen keine Ergebnisse veröffentlicht werden?
Gute Frage, relativ einfach, schlechteste Note. Also wenn die Leute so wenig Radfahrende in ihrer Kommune haben, dass sie es nicht mal schaffen, einen Fahrradklimatest auszufüllen, was bei vielen Gemeinden der Fall war, dann hat es halt eine schlechtere Note bekommen und ist ja vielleicht auch ein Anreiz für die Gemeinden, je nachdem, in welchen Gemeinden sie unterwegs sind, das zu machen. Am Ende bewegen wir uns dann in einem gewissen Faktor und in einem gewissen Radius und das ist nicht der entscheidende Faktor, sondern ob die Aktivitäten verfügbar sind. Aber es ist natürlich wichtig zu wissen, wie das hinten dran aufgebaut ist.
Genau. Genau, du hast jetzt gesagt, ihr habt für die Klassifizierung in A bis F in die selbstgewählten Qualitätsstufen, orientiert euch ja für jeden Modus immer an der Referenzzeit, für diesen Typ, also Typ natürlich regionspezifisch und so weiter. Warum habt ihr jetzt das gewählt und nicht jetzt den klassischen MIV-Faktor, also quasi Modus durch Automodus, was ja jetzt, glaube ich, auch eine politische KPI gewesen wäre?
Wir referenzieren die Zeit nach der Mobilität in Deutschland, weil das ja die Zeit ist, die Leute aktiv erleben. Also ich als Mensch ohne Auto interessiere mich ja relativ wenig dafür, wie lange mein Nachbar braucht, der ein Auto hat, sondern ich interessiere mich, was so der Schnitt ist über alle Leute. Und es gibt andere Möglichkeiten, das zu machen. Wir haben uns für die entschieden. Gibt es bestimmt für viele, viele Arten und Weisen auch Vor- und Nachteile für. Aber ist jetzt keine tiefgründigste Wahrheit hinten dran, sondern vielschichtig.
Ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken. Ich bin richtig aufgeregt, was sich hier für ein Datenschatz sich mir gerade enthüllt hat.
Danke.
Ich arbeite beim Landesumweltamt in NRW und habe da gerade die Aufgabe, unser Mobilitätsmonitoring NRW auszubauen. Und ich hatte schon ein bisschen erwartet, dass sich hier etwas finden lässt bei diesem Vortrag. Meine Frage dabei ist allerdings, ist das jetzt Stand X und das bleibt der Stand X oder wird das in irgendeinem Tonus aktualisiert?
Also aktuell ist der Stand von ungefähr Januar diesen Jahres. Wenn ihr nächste Woche auf die Website guckt, ist Stand 1. Januar diesen Jahres. 1. Juni diesen Jahres, Entschuldigung. Also unser Ziel ist es, ungefähr halbjährlich mit aktuellen Daten zu machen, allein weil sich ja auch in OpenStreetMap viel verändert, weil sich Verkehrsmittel viel verändern und auch ein bisschen der Fairness halber, weil es kann ja durchaus immer passieren, dass wir zum Beispiel bei der ÖPNV-Berechnung einen Tag nutzen, wo gerade Streik vielleicht nicht, aber wo gerade die Riedbahnsperrung ist und dann kann man sagen, okay, da ist es gerade eklatant schlecht, aber das ist vielleicht gerade nur eine Momentaufnahme, das heißt, wir versuchen ein möglichst häufig aktualisierendes Element zu machen und dankenswerterweise haben wir auch die Daten, um das retroperspektiv zu machen, also wir würden es auch gerne rückwirken, zumindest bis 2020 habe ich die GTFS-Feeds deutschlandweit gefunden, falls ihr noch mehr habt, immer gerne her damit, ich würde mich sehr darüber freuen, die Forschung wird nur besser dadurch.
Danke für den Vortrag. Hat jetzt vielleicht so ein bisschen Schenkelklopfer-Charakter diese Frage für dich, aber
Mich würde total interessieren, wie man das, wie deine Datenbasis möglichst einfach auf europäische Open Data Daten umgemünzt werden können. Hast du da Insights dazu, wie viel es auf EU-Ebene schon gibt und was da noch fehlt, um so eine Berechnung auch möglichst einheitlich und einfach auf EU-Ebene machen zu können? Danke.
Ich danke für die Frage. Sie ist natürlich interessant, weil sie auch extrem über den Tellerrand guckt, was wir ja auch in Deutschland gerne machen. Und zwar ist es in der EU, gibt es aktuell das größte Projekt in der Richtung, ist der EU Transport Mobility Poverty Hub. Der ist sehr spannend. Die machen was Ähnliches für einzelne Aktivitäten, weil sie die Aufgabe haben, was Fluch und Segen gleichzeitig ist, sich Gesamteuropa anzugucken. Das bedeutet, wenn man halt eine Aktivität sich anguckt für Gesamteuropa, ist es ja schon Faktor 10, 15, 20, je nachdem, was man alles betrachtet und wo man überhaupt Europa definiert. OpenStreetMap ist europaweit verfügbar, sage ich jetzt mal vorsichtig. Es ist natürlich sehr schwankend in der Qualität davon. Das heißt, meine Tendenz wäre eher, dass man ab Deutschland anfängt, sich mal hochzuarbeiten. Wir sind allerdings auch nächste Woche auf einer Konferenz vom GRC, von diesem, die den Transport Mobility Poverty Hub gebaut haben, um da auch mal zu überlegen, was es denn für Möglichkeiten gibt, es auf die EU zu skalieren, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, Deutschland getrennt zu betrachten, sondern wenn, dann ist es ja in einem Gesamtkosmos einzubetten.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage ist jetzt dieser Score. Also du hattest da so eine Grafik, die ging irgendwie so von A bis F und der Index von 1, was irgendwie so ein durchschnittlicher Wert wäre, war irgendwie schon bei D. Da war die Frage, warum, also was ist tatsächlich, also ist das so oder ist das irgendwie jetzt einfach, also abweichend davon? Also wenn jetzt D ein durchschnittlicher Wert ist, weiß ich jetzt nicht. Das sieht halt schlecht aus. So, das wäre das eine. Und das andere ist, sind halt irgendwie monetäre Werte mit einfaktorisiert in diese Berechnung. Also, dass halt ÖPNV in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich teuer ist oder wie Spritpreise aussehen.
Mensch, bei zwei Fragen. Ich fange erstmal mit den Spritpreisen an, weil ich die erste schon wieder vergessen habe. Entschuldigung, wenn man da schon zu sehr drüber nachdenkt. Also bei den Preisen ist es relativ simpel, dass wir in der Forschung und in der Realität ja sehen, dass die Preise relativ Wumpe sind. Also die Leute, die bei 2,50 Euro immer noch mit 180 auf der Autobahn fahren, denen wird es nicht so wichtig sein. Dank Deutschlandticket haben wir ja einen relativ günstigen, und man muss ja vor allem sagen, im europaweiten Vergleich günstige Möglichkeit, mit dem ÖPNV unterwegs zu sein. Es ist ein wichtiger Faktor, den man nicht außer Acht lassen kann, aber es ist in der Regel nicht der die Mobilitätsentscheidung trifft, sondern die Mobilitätsentscheidung werden an anderen Gründen getroffen und meistens wird dann eher der ÖPNV, werden die anderen Kosten noch ein bisschen gerechtfertigt. Wäre aber mal interessant zu sehen, wenn man könnte mal eine Overlay-Karte machen, zu gucken, welche Verkehrsverbände sind besonders teuer. Wie gesagt, ich habe mir angeguckt, wie teuer ein Hund im ÖPNV ist. Vielleicht wäre es auch da, wie krass die Preisunterschiede sind, weil die sind natürlich in Deutschland immer noch enorm, wenn man mal vom Deutschlandticket wegguckt.
Die andere Frage war, ist Stufe D ein durchschnittlicher Wert?
Ich war schon gedanklich in der tiefen Begründung hinten dran. Wir haben sehr lange über diesen Graphen diskutiert. Also wann wird eine Mobilitätsqualität ausreichen? Wann ist sie gut? Wann ist sie mangelhaft? Man könnte den Wert auch, man könnte den Punkt rein begründbar anders setzen. Wir haben ihn da gesetzt, weil er doch häufig der deutschen Realität widerspricht. Jeder Mensch, der unterwegs ist, hat in der Regel so einen gewissen Mobilitätsradius, in dem man sich bewegt, und der ist extrem abhängig vom Verkehrsmittel, aber eigentlich schon immer, auch historisch ungefähr so 30 Minuten. Man sieht ja immer dieses One More Lane, wir bauen einfach noch eine Autobahnspur, es wird nicht besser, weil dann fahren die Leute weiter, und auch genau das steckt da hinten dran. Und wir haben ein bisschen mit den Werten gespielt und am Ende war das, dass wir gemerkt haben, das ist das, was das am realitätsnahesten trifft. Es ist aber auch, dass die Grafik oder die Kurve ist exponentiell, also sie ist nicht linear. Das bedeutet, Orte, die gut sind, kann man dann sogar noch besser differenzieren und kann da besonders drauf aufgehen, während es dann ab einem gewissen Punkt auch ein bisschen egal ist, kann man sagen. Also wenn man mehr als 1,5 als die Durchschnittszeit, das ist F ab 1,41 der Faktor, das ist dann irgendwann die Mobilitätsqualität an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, da wechselt man eher zu einem anderen Verkehrsmittel, weil die Optionen nicht da sind.
So. Du hast ja angesprochen, dass für verschiedene Bevölkerungsgruppen sich die Arten der Ziele halt in der Häufigkeit variieren. Ist das irgendwie mit eingeflossen? Es gibt ja zum Beispiel irgendwie Bevölkerungsatlanten von zumindest Großstädten. In welchem Stadtteil jetzt was für eine Bevölkerung lebt, keine Ahnung, Studenten, Arbeitnehmer etc. pp. Oder zum Beispiel, wenn jetzt in einem Hexagon sich irgendwie ganz viele Studentenwohnheime clustern, ist das da irgendwie mit einberechnet?
Zu einem gewissen Grad ja. Und zwar gucken wir je nach Bevölkerungs also je nach Regius da, was für welche Zusammensetzung das hat. Also eine Metropole hat ja eine andere Zusammensetzung als der ländliche Raum. Ich würde das gerne genauer klassifizieren, dann dürfte ich es aber nicht mehr veröffentlichen. Also die MED, zumindest im alten Datensatz, ich müsste jetzt an meinem neuen nachgucken, war es so, dass wenn man auf eine gewisse Genauigkeit geht, sind die Daten auf irgendwelchen Weisen zurückverfolgbar und dann dürfte ich die Daten in der Form nicht mehr veröffentlichen, deswegen ich mich für eine etwas einfache Variante entschieden habe. Aber die Bevölkerungsgrade variieren stark. Man kann auch im Dashboard, rechts unten hatte ich, man hat es im kurzen Video gesehen, man kann auch je nach Region draufdrücken und sieht, welche Bevölkerungsteile wie verteilt sind und welche Qualität die drin haben. Ich wollte nur den Vorschlag nicht sprengen an der Stelle.
Ich habe auch wieder zwei Fragen eigentlich. Die erste war eine einfache Verständnisfrage. Du meintest, dass wenn ein Bahnausbau stattfindet oder ein Öffi-Ausbau in irgendeiner Weise, dass die Kommunen, die unmittelbar benachbart sind, aber selber nicht betroffen sind, schlechter vom Verkehr werden. Oder habe ich mich da verhört oder war das tatsächlich eine Aussage?
Das kann ich gerade so nicht bestätigen. Vielleicht ist da irgendwas entweder versprochen oder falsch verstanden. Ich bin mir nicht sicher.
Okay, gut. Also dann habe ich einfach Unsinn gehört, sorry. Die zweite Frage ist, also wahrscheinlich habt ihr das jetzt nicht gemacht, aber eine Idee, wie das in den Niederlanden aussieht, weil da ist ja, es gibt ja dieses große Mantra, Niederlande mit dem Fahrrad, die machen ja alles super. Es gibt dann ein paar andere, sagen, das ist total doof, weil das ist ja im Prinzip einfach nur Individualverkehr mit dem Fahrrad. Habt ihr da irgendwie was zu gemacht?
Ich würde wirklich gern die Niederlande betrachten, vor allem, weil ich selbst Niederländer bin. War bisher aber noch nicht im Fokus mit drin. Es ist so dieses, also ich würde wirklich gern. Ich glaube, gib mir mal bis Ende des Jahres, dann haben wir das auch.
Mit den Daten, die du hast oder die du vielleicht einfach bekommen könntest, könnte man da auch weiter zurück in die Vergangenheit gehen und zum Beispiel Mobilität vor 10 Jahren vergleichen mit jetzt? OpenStreetMap-Daten zum Beispiel gäbe es ja da. Mhm.
Genau, es ist, der Blick in die Vergangenheit hat zwei Herausforderungen. Zum einen ist es die vor allem die ÖPNV-Daten, weil die einfach über die Jahre, jede Person, die hier mit ÖPNV arbeitet, wird es wissen, dass es einfach über die Jahre besser geworden ist. Und wenn man mal 10 Jahre zurückguckt, ist es wirklich nicht gut, sage ich jetzt mal vorsichtig. Auf der anderen Seite kann man sich halt die anderen Verkehrsmittel angucken. Bei OpenStreetMap ist es so, dass die Qualität über die Jahre sehr zugenommen hat. Das heißt, je weiter ich zurückkomme, es gibt zwar Daten, aber ich meine, OpenStreetMap ist auch keine 30 Jahre alt, sondern das ist ja alles, sind ja modernere Projekte, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Interessant wäre es, es gibt diese Datenquellen, die sind allerdings nicht unter einer offenen Lizenz. Die gibt es auf Bundesebene, die gehen runter bis zu Detailgraden, die können wir uns gar nicht vorstellen. Die darf man dann halt leider nicht veröffentlichen und alles, was ich mache, würde ich gerne am Ende veröffentlichen.
Ich habe eine Frage, auch danke für den Vortrag nochmal. Ich habe eine Frage dazu, was wird denn gemessen und was verwenden denn Verkehrsplaner so? Und lässt sich das irgendwie in eure Modellierung sozusagen mit reinnehmen, dass man mal gucken kann, was machen eigentlich die Verkehrsplaner und was könnte man jetzt damit machen? Soweit ich weiß, wird für Karlsruhe der Verkehr an der Autobahn gemessen. Das ist so etwas nicht so ganz passend für den Stadtbereich dann.
Also bei Verkehrsplanern ist natürlich, dass es ein sehr vielfältiges Bild gibt. Also es gibt nicht die eine Strategie, die Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner machen, sondern es gibt je nach Region unterschiedliche Möglichkeiten. Was häufig passiert, sind Zählstellen, sind auch irgendwelche Messungen von Orten und wie gut die Qualität, wie hoch die Fahrzeugfrequenz oder ähnliches ist. Da habe ich ja ganz viele Messzahlen hingeworfen. Was in letzter Zeit ganz viel kommt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich von halten will. Das sind so KI-Agenten, wo wir sagen, angenommen, wir modellieren jetzt die Mobilität für ganz viele Leute in der Stadt. Das kann funktionieren, wenn die Annahmen da sind und man kann es ja immer mehr schärfen und dann mit den Beobachtungen der Realität abgleichen. Aber am Ende ist es, glaube ich, mehr so der Versuch, die individuellen Menschen in ein Modell zu zwingen. Und jeder Mensch ist am Ende individuell. Vielleicht dann noch eine Mini-Anekdote dazu. Einer unserer Standorte ist die ist Psychologie bei uns im Institut. Und als wir da mal von verhaltenshomogenen Personengruppen geredet haben, habe ich fast eine Nackenstelle über den Tisch bekommen. Weil es natürlich, was ist, jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch hat sein Mobilitätsverhalten und irgendwo steckt es zwischendrin. Und das Ganze zu modellieren, Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner machen das. Viele Leute verdienen damit sehr gutes Geld. Häufig, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass man gar nicht so viel misst, wie man eigentlich sollte, sondern dass es mehr so ein Gefühl ist, dass da Annahmen hinten dran sind. Man mag mich gerne korrigieren da und auch gute Beispiele zeigen. Ist auf jeden Fall nicht überall der Fall. Da arbeiten sehr viele tolle, gute, kompetente Menschen. Aber am Ende ist es halt sehr schwierig, das irgendwie diese gesamte Gemengelage, Mobilität und Verkehr in irgendwie am Ende in irgendwas reinzudrücken. Und dann werden am Ende auch viele Annahmen gemacht, wie wir es ja auch in unserem Modell machen.
Ich hätte noch eine Frage zu der Einfärbung der Karte. Diese ist ja basierend auf einem Referenzwert. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, zu überlegen, ob man das vielleicht auch in absoluten Zahlen noch einmal einfärbt?
Ja, kann man. Man kann einfach wechseln. Da ist ein Schalter auf der und der Sport.
Sehr easy.
wobei zum Beispiel auch noch als Ergänzung der Referenzwert ist natürlich besonders interessant. Wir nehmen in der Regel den aus der Mobilität in Deutschland. Wenn wir natürlich netto, also wenn wir kleine Aktivitäten, sowas wie Supermarkt betrachten, können wir ja nicht den Referenzwert nehmen, weil es den gar nicht gibt in der Literatur. Dann nehme ich einfach einen Durchschnittswert über alle Routen in Deutschland oder der gegliedert nach Regionalklasse und Bundesland. Also ich kann genauer sein als die Mobilität in Deutschland, weil ich das alles durchberechne. Und dann kriegt man auch wieder ein besseres Gefühl je nach Aktivität.
Dann noch eine Frage zu der Contribution. Du hast eine riesige lange Liste von technischen Features gehabt, die noch eingebaut werden sollen. Kann man dich in irgendeiner Form oder eure Gruppe in irgendeiner Form unterstützen?
Sehr gerne. Also wir, das Frontend ist ja erstmal, also das Frontend ist voll Open Source, weil es einem da irgendwelche Funktionen fehlen. Sehr gerne. Ich stelle auch mehr Daten über die API bereit, als über das Frontend gemacht wird. Am Ende ist ein großer Block natürlich immer die Berechnung, die machen wir bei uns auf den Servern. Das heißt, da kann man jetzt weniger mit einarbeiten, aber generell freuen wir uns über alles und sei es auch nur sehr gut gezieltes Feedback. Auch im Frontend könnt ihr einfach links unten ist so ein kleiner Feedback-Button, dann kriege ich eine E-Mail. Würde ich mich sehr freuen, auch wenn euch irgendwelche Fehlerchen auffallen oder ähnliches. Am Ende ist es ja doch ein wachsendes Projekt.
Gut, dankeschön. Ich habe tatsächlich auch noch eine Frage, wenn es jetzt aktuell keine aus dem Publikum mehr gibt. Die könnte aber vielleicht ein bisschen tricky sein und die könnte vielleicht auch. Also die ist so, ich schiele so ein bisschen aus der Richtung Pragmatismus auf das Tool. Und es gibt das UI, es ist alles farbig, ich kann mit Buttons Mobilitätsmodalitäten abwählen, Auto und so weiter und so fort und kriege dann dargestellt, wie die Mobilitätsqualität in dem betrachteten geografischen Rahmen ist. Dann kann ich als Nutzer sagen, okay, hier in Karlsruhe ist es ganz toll. Oder in Mannheim und so weiter und so fort. Was kann ich denn als Nutzer weitergehend mitnehmen, abgesehen von, oh, hier ist es schön und oh, hier ist die Mobilitätsqualität nicht so gut? Weil wenn die ganze Mühe, für die ich mich wirklich auch bedanke, weil das echt interessant ist, wenn die ganze Mühe eines grafischen Interfaces quasi gemacht wurde, was kann man noch mitnehmen, außer, oh, hier ist es gut, oh, hier ist es schlecht?
Wir versuchen ja, also hier ist es gut, hier ist es schlecht, war so das erste Ergebnis der Karte vor ungefähr 2 Jahren, wo man das endlich mal hatte. Ich habe letztes Mal wieder durch so eine alte Grafikensammlung durchgeguckt, wo man immer Screenshots von gemacht hat, wie es gerade aussieht. Da ist so eine HTML-Karte damals noch rausgefallen, ist viel Entwicklung drin. Was wir versuchen, ist durch diese Möglichkeit drauf zu klicken, eine besondere Tiefe der Information zu erhalten. Also welche Aktivitäten sind hier besonders gut, aber zum Beispiel auch, wird einen nicht verwundern, aber viele Verkehrsplaner, aber auch erst recht die EntscheiderInnen sind weiß, männlich und nicht die Allerjüngsten. Die können halt einfach mal gucken, wie ist es denn hier für junge Familien, die herziehen? Was haben die denn für ein Aktivitätsverhalten? Die könnte man mal adressieren und überlegen, okay, vielleicht hilft es hier einfach mal einen Kindergarten hinzusetzen, weil es fehlt noch einer, Kinderspielplätze, die nicht genug verfügbar sind oder ähnliches, dass man da einfach genau weiß, okay, hier für diese Gruppe ist es besser, ist es schlechter. Da ist natürlich, also die Dimensionen, die man aufmacht in diesem Tool, sind unendlich, da kann man auch immer mehr machen. Wir gucken auch, dass wir nicht alles gleichzeitig zur Verfügung stellen, um die Leute nicht zu erschlagen, sondern dass man das eben dann manchmal ein bisschen versteckt. Da haben wir viel dran gearbeitet mit der Frage, was ist wichtig am Anfang und was nicht. Unser Ziel ist es einfach, dass Leute am Ende eine Transparenz darüber bekommen, was sie tun, was es für Möglichkeiten gibt und was hinten dran steckt.
Gut, vielen Dank für die Antwort. Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich würde sagen, Pfennig bekommt nochmal eine große Runde warmen Applaus. Danke für deinen Vortrag. Dankeschön.